Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Eine neue Folge, was mich bewegt, und diese Woche sind wir mal wieder in der gewohnten Konstellation hier bei Was mich bewegt. Ich begrüße an dieser Stelle meinen Podcast-Kollegen und Kollegen aus der Chefredaktion von Automotive IT und Automobilproduktion, Pascal Nagel. Moin, Pascal.
Hi, Yannick, und natürlich auch von meiner Seite hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin wieder da. Erst hast du gefehlt, da war ich ganz alleine. Jetzt war ich letzte Woche im Herbsturlaub und du warst nicht alleine. Ja,
genau, letzte
spannende
Woche.
Folge, die ich mir natürlich auch noch nachgehört habe mit Stefan Bratzel, das war natürlich auch cool.
Natürlich hast du das. Ja, die Folge mit Stefan Bratzel war auch sehr spannend. Da haben wir über das Thema neue Mobilitätsdienstleistungen nochmal gesprochen. Jetzt kommt ja demnächst der neue Mobility Services Report raus. Und der Mobility Circle steht auch an. Also hat sich das angeboten, mit Ihnen da zu sprechen. Das war eine interessante Diskussion, ein interessantes Gespräch. Und Pascal, heute wollen wir beim Thema Mobilität bleiben. Was für eine Überraschung. Darüber sprechen wir ja nicht immer im
Surprise.
Weitesten Sinne. Aber wir wollen heute mal wieder das Thema Elektromobilität in den Fokus nehmen. Das ist natürlich, da erzähle ich unseren ZuhörerInnen natürlich auch nichts Neues, eins der entscheidenden Themen gerade in der Autoindustrie. Da passiert ziemlich viel, vor allem was die Marktzahlen, was den Markt anbelangt. Da gibt es große Schwankungen, beziehungsweise wir laufen vor allem hier in Europa gerade so ein bisschen durch so ein Tal der Tränen. Pascal, klär uns doch mal auf, wie ist denn momentan die Situation in Sachen Elektromobilität?
Ja, es ist ja, Yannick, wir beide haben uns ja ein bisschen im Vorfeld der Folge so die Frage gestellt, ist das jetzt momentan eine gefühlte Wahrheit, dass, wie du gerade sagst, dass die Elektromobilität ein bisschen durchs Tal der Tränen wandert, dass irgendwie die Stimmung vielleicht ein bisschen kippt, dass irgendwie der Absatz ein bisschen zurückgeht? Ist das eine gefühlte Wahrheit, wenn man so auf die Branche guckt, oder lässt sich das tatsächlich mit Zahlen belegen? Und jetzt ist natürlich so, dass wir jetzt an einem Zeitpunkt stehen, wo drei Quartale ja schon ins Land gegangen sind und man natürlich da auch dann von den entsprechenden Stellen, dem Kraftfahrtbundesamt und Co. natürlich auch dann entsprechende drei Quartalsstatistiken bekommt, die natürlich dann inzwischen dann schon ein sehr deutlicher Fingerzeig sind, auch aufs Gesamtjahr. Da kann man sich natürlich ausmalen, dass da im Oktober, November, Dezember dann jetzt nicht mehr die Wunder jetzt passieren. Und vielleicht einfach mal dazu ganz kurz und knapp schon mal beantwortet. Es ist natürlich keine gefühlte Wahrheit, dass momentan die Elektromobilität einen deutlichen Knick hat. Wenn wir da nämlich mal draufschauen, dann ist es so, dass wir dieses Jahr in Deutschland aktuell bei 276.000 verkauften Einheiten stehen und im Vergleich zu den drei ersten Quartalen im letzten Jahr, da waren das nämlich 387.000. 387.000 von Januar bis September 2023, jetzt 276. Wenn man das mal so ein kleines bisschen auf die Quartale jetzt, sagen wir mal, ähnlich hochrechnet und mal eine kleine Prognose macht, dann dürfte durchaus, sagen wir mal, der Gesamtabsatz 2024 nicht mehr stärker werden als diese drei Quartalszahlen im vergangenen Jahr. Ja, im vergangenen Jahr waren es übrigens 524.000 Fahrzeuge im Gesamtjahr. Die wird man dieses Jahr bei weitem unterschreiten. Ja, und tatsächlich kann man das natürlich jetzt auch nochmal mit Prozentzahlen belegen. Das sind etwas mehr als 28% weniger Absatz an Elektrofahrzeugen in Deutschland in diesem Jahr. Also da kann man schon tatsächlich ganz deutlich ablesen, dass das, wie ich es gesagt habe, keine gefühlte Wahrheit ist, sondern tatsächlich mit Zahlen belegbar. Was ich natürlich dann da auch ganz ganz spannend finde, ist, wenn man mal so ein ganz kleines bisschen mal vielleicht so erstmal auf den europäischen Markt oder auch so ein bisschen in die EU schaut, wie es da aktuell aussieht, weil auch da sieht es aktuell so aus, dass man 5,8% weniger Elektrofahrzeuge jetzt in der EU, also in allen EU-Staaten, bislang in diesem Jahr abgesetzt hat im Vergleich zum gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr. Das heißt, der Einbruch da nicht so krass, aber insgesamt auch dort in der gesamten EU, also insgesamt weniger. Und was schon spannend ist, ist, dass natürlich, und das muss man jetzt vielleicht auch sagen, der deutsche Markt, der größte Markt in der EU und auch in Europa ist, da sicherlich sehr stark für verantwortlich ist für diesen Rückgang. Denn ich habe hier mal eine Statistik, nämlich tatsächlich den Elektroabsatz in den in europäischen Ländern, in dem Fall jetzt nicht EU, sondern Europa, also das Vereinigte Königreich ist zum Beispiel da auch mit drin, anschaut, dann ist Deutschland tatsächlich so in den Top-Ländern das einzige Land, was deutlich schwächer dasteht als im Vorjahr, als im Vorjahreszeitraum. Alle anderen Länder liegen tatsächlich zum Teil sogar deutlich darüber. Das heißt, klar, jetzt kann man natürlich sagen, da hat vielleicht auch eine Entwicklungskurve, ist vielleicht auch noch ein bisschen später gestartet. Da hat man vielleicht eine etwas verzögerte Entwicklung der Elektromobilität, die ja durchaus in Deutschland, das kann man ja auch nicht anders sagen, in den letzten Jahren ja durchaus ja dann doch an Fahrt aufgenommen hat. Aber wenn wir hier nur mal drauf schauen, auf Rang 2, und zwar fast auf einem Level mit Deutschland dieses Jahr liegt das Vereinigte Königreich tatsächlich. Doch deutlich über dem Vorjahreszeitraum, Frankreich über dem Vorjahreszeitraum, Belgien darüber, Niederlande darüber, Norwegen darüber, Schweden auch ein bisschen schwächer, aber Dänemark über Vorjahr, Italien über Vorjahr, Spanien über Vorjahr. Also tatsächlich muss man sagen, der europäische Elektroautoabsatz krankt aktuell, muss man sagen, vor allem eigentlich an dem krassen Rückgang des deutschen Elektroautomarktes. Ich glaube, das kann man getrost so behaupten, ja. Und man kann es natürlich auch ganz klar auch feststellen, wenn man mal auf den Anteil der Zulassungen schaut, der in diesem Jahr sich nämlich, wenn man mal so Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes bemüht, im September zwar mit 16% Anteil an den Neuzulassungen gar nicht so schlecht liegt. Allerdings die restlichen Monate dieses Jahres auch eher bei 13, 12, 14, 12, 11, 12, also 10 sogar mal nur im Januar. Also auch da ist das im Vergleich mit den vergangenen Jahren deutlich weniger. Man merkt auch, wenn man sich so ein bisschen diese Statistiken anguckt, es gab auch nicht so richtig so einen Peak. Also die letzten Jahre gab es eigentlich immer mal so einzelne Monate, die wirklich im Bereich der Elektromobilität so ein bisschen rausgestochen sind und besonders stark waren. Da ging es auch mal Monate um bis zu 30% Elektroanteil tatsächlich. Also da hat es auch einen deutlichen Rückgang gegeben. Also von einem verlangsamten Wachstum kann man hier also ganz, ganz deutlich sprechen, beziehungsweise sogar von einem Rückgang, ja. Was ich wiederum jetzt aber noch ganz interessant finde, ist, wenn man so ein bisschen mal auf die Performance der Marken oder auch Modelle schaut, tatsächlich ist es so, dass das erfolgreichste Modell in Deutschland immer noch das Tesla Model Y ist. Danach folgen aber mit dem Skoda Enyaq, mit dem VW ID3, dann dem VW ID4, ID5, etwas später dann auch noch mit dem Cupra Born, dem Audi Q4, dem BMW X1, tatsächlich sehr viele deutsche Modelle, ja, auf Platz 1 Tesla, klar, aber sehr viele deutsche Modelle. MG ist der erfolgreichste chinesische Hersteller auf dem deutschen Markt. Und wenn wir jetzt mal nicht auf die Modelle, sondern rein auf die Marken schauen, dann ist tatsächlich in den Neuzulassungen dieses Jahr VW mit großem Abstand tatsächlich vorne mit 42.500 Fahrzeugen, auch ein Minus von 23%, muss man dazu sagen, aber zumindest noch deutlich vorne. Tesla hat 40% oder über 40% an Neuzulassungen verloren in Deutschland. Das ist schon auch interessant. BMW schickt sich gerade an, da Tesla sogar so ein bisschen zu überholen, haben 30% dazu gewonnen. Also Volvo 70% Zulassung in dem Bereich dazu gewonnen in Deutschland. Also das ist jetzt einfach mal so ein bisschen der Blick auf die aktuellen Zahlen, auf die aktuellen Modelle, auf die aktuellen Marken. Ja, man muss es schon, insgesamt muss man schon sagen, ja, da gibt es wirklich diese Delle. Sie ist deutlich spürbar, sie ist deutlich sichtbar. Es gibt diesen starken Rückgang. Es gibt ihn aber auch eben nicht nur in Deutschland. Es gibt ihn auch, wenn man den gesamteuropäischen Markt betrachtet. Und wenn man jetzt mal vielleicht nochmal so als meinen letzten Ausblick nochmal so ein bisschen auf die großen Weltmärkte schaut, nämlich vor allem USA und China, dann ist es so, dass in den USA dieses Jahr wahrscheinlich 1,4 Millionen Elektrofahrzeuge, das sind BEVs und Plug-in-Hybride, abgesetzt werden. Das ist auch eher eine Stagnation im Vergleich zum Vorjahr, wo man auf nahezu exakt dem gleichen Wert gelegen hat. Da waren es 1,37, 1,38 Millionen Fahrzeuge. Also da fährt man tatsächlich auch momentan eher so die schwarze Null sozusagen. Allerdings steigen da auch wieder die Anteile an den Neuzulassungen, die sowieso, das muss man auch mal klar sagen, in Deutschland an sich eigentlich sehr, sehr hoch sind. Also in den USA ist es tatsächlich so, dass es in Q3 8,9% Anteil, Elektroanteil an den Neuzulassungen sind. Und das ist der Rekord, Quartalsrekord bislang in den USA. Wie gesagt, ich habe es ja gerade eben vorgelesen, der niedrigste Wert dieses Jahr in Deutschland waren 10 im Januar. Also auch da fährt man noch nicht ganz auf dem gleichen Zulassungsniveau. Interessant auch, wenn man sich da mal so ein bisschen die Modelle anschaut, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, es gibt im Prinzip eigentlich einen Hersteller in den USA und das ist Tesla. Ja, Tesla steht für über 50% der verkauften Elektrofahrzeuge des gesamten Landes. Das ist natürlich schon spannend. Ja, und vielleicht mal so dann als letzten Punkt, bevor wir dann ein bisschen auch in die Diskussion einsteigen. Wenn wir mal auf China schauen, ist es da einfach auch so, dass die Gesamtzulassungen ein bisschen rückläufig sind. Also auch der starke chinesische Automarkt der vergangenen Jahre ist aktuell nicht mehr so stark, wie er mal war. Allerdings immer noch stark im Bereich der Elektromobilität. Also die Neuzulassungen im Juli überstiegen bei BEVs und Plug-in-Hybriden erstmals die 50%-Marke. Also das muss man sich tatsächlich mal vor Augen führen. Mehr als zum ersten Mal mehr zugelassene Elektro- und Hybridfahrzeuge als Fahrzeuge mit klassischen Verbrennungsmotoren. Über 50%, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber, und das ist jetzt natürlich so ein bisschen der entscheidende Punkt, von diesem Wachstum profitieren vor allem die heimischen Elektroautomarken, weil vor allem die deutschen Automobilhersteller tun sich aktuell mit ihren Elektromodellen auf dem chinesischen Markt schwer. Ja, wir haben noch so ein bisschen die Gewinnwarnungen auch von Mercedes-Benz im Hinterkopf. Ich glaube, jetzt ganz frisch kamen jetzt auch wirklich die Quartalszahlen Q3 raus, die dann auch nochmal ähnliche Zahlen verkaufen mussten. Und da ist es tatsächlich so, da ist auch wirklich ein großer Einbruch in China zu erkennen, vor allem im Bereich der Elektromodelle, die dort auf dem chinesischen Markt wirklich nicht sehr groß nachgefragt werden. Also die Deutschen haben es in China schwer. Eigentlich als Elektromarkt wirklich noch groß und großes Wachstum, hoher Anteil an Neuzulassungen, aber für die Deutschen vielleicht aktuell nicht so das allerbeste Pflaster.
Ja, du sprichst ein Thema da natürlich an, was momentan auch sehr heiß diskutiert wird und was ja auch eine sehr große Aktualität besitzt. Denn wenn wir über das Thema Elektrohochlauf sprechen, dann ist ja erstmal die grundsätzliche Frage, wie wird sich jetzt diese Delle jetzt weiter ausdehnen, vielleicht zu einem breiten Tal im nächsten Jahr. Also wenn wir so ein bisschen in die nächste Zukunft schauen, dann ist ja die Frage, wie wird sich das jetzt weiterentwickeln? Und da ist eben auch eine der entscheidenden Diskussionen, wie wird sich das Thema Strafzölle auf chinesische Importe auswirken. Da haben wir nun diese Woche, laufen die Verhandlungen noch zwischen Brüssel und Peking. Ja. Ich glaube, am 30. Oktober wird da eine finale Entscheidung erwartet, ob nun ab November eben Strafzölle in Höhe von bis zu 35% auf Elektroautos aus chinesischer Herstellung denn jetzt auch drohen. Also das ist natürlich auch eine ganz entscheidende Frage, politische Frage, wirtschaftliche Frage. Wie geht es jetzt weiter? Speziell natürlich in Europa mit dem Elektroautomarkt. Das ist da eine wirklich ein entscheidender Moment gerade. Und dabei muss man natürlich auch sagen, dass es ja in dem Fall nicht nur die chinesischen Hersteller betrifft, sondern natürlich auch die deutschen Hersteller, unter anderem BMW, die auch von solchen Zöllen betroffen werden oder würden, Seat genauso. Also da gibt es auch einen Anteil, die natürlich auch da nicht unbedingt davon profitieren, wenn solche Zölle dann auch wirklich in Kraft treten würden. Ganz interessant gab es auch die Meldung, dass jetzt die chinesischen OEMs im September nochmal ordentlich auf die Tube gedrückt haben, was die Exporte anbelangt nach Europa. Also da stieg die Zahl der entsprechenden Ausfuhren auf den zweithöchsten Stand. Über 60.000 Elektrofahrzeuge wurden im September nochmal aus China in die 27 EU-Länder verschifft. Das ist ein Anstieg von 61% im Vergleich zum September letztes Jahr. Und das ist natürlich ganz interessant zu sehen, dass da jetzt, also man geht auch in China und bei den chinesischen OEMs ganz klar davon aus, dass diese Zölle kommen werden. In welcher Form und wie stark und wie krass diese Zölle sein werden, das werden wir jetzt dann, wie gesagt, Ende Oktober sehen, ob die Verhandlungen da noch zum Erfolg geführt haben. Aber das wird natürlich dann natürlich einen sehr großen Einfluss auf die Preispolitik hier in Europa haben und natürlich auch auf die strategischen Maßnahmen, vor allem auch der chinesischen Autohersteller, weil, und das haben wir ja in den letzten, ja, im letzten halben Jahr oder schon länger an vielen Stellen gehört, die chinesischen Autohersteller, die wollen jetzt auch mit eigenen Produktionsstätten hier in Europa starten, eigene Werke aufbauen, um eben diesen drohenden Zöllen aus dem Weg zu gehen. Also ein Beispiel ist der chinesische Autokonzern Geely, der in Europa Autos bauen will und da gerade nach Partnern sucht. Wir haben das vom Hersteller GAC, also GAC gehört, der die Produktion von Elektroautos in Europa aufbauen will. Dongfeng in Italien, BYD in Ungarn ist schon länger im Gespräch. Die wollen sogar noch ein zweites Werk bauen. Und nicht nur Fahrzeuge am Ende des Tages bauen, auch Batteriepacks und Komponenten und sozusagen in direkte Konkurrenz mit den Autoherstellern hier in Europa treten. Nicht nur was eben Autos anbelangt, sondern eben auch was Batteriekomponenten anbelangt. Und da sind ja die Hersteller hierzulande auch gerade erst dabei, das aufzubauen. Also das wird sehr spannend sein. Und das kann, wie gesagt, auch natürlich wieder einen sehr großen Einfluss nehmen auf den E-Automarkt. Der noch Stellantis-CEO Carlos Tavares hat zum Beispiel letzte Woche in Paris gesagt, dass solche Zölle, wenn sie denn jetzt eingeführt werden und natürlich dann auch dazu führen, dass die chinesischen Autobauer sich da auch produktionsseitig in Europa in Zukunft tummeln wollen, natürlich auch das Thema Werksschließungen bei den europäischen Herstellern wieder beschleunigen können, weil neue chinesische Werke führen zu weiteren Überkapazitäten, die wir ja in China sowieso schon haben und in Europa teilweise bei den E-Auto-Herstellern eben auch. Und da ist natürlich die Frage, verschärft es das die Situation der Hersteller hier in Europa nochmal zusätzlich, wenn wir jetzt, wenn wir auch chinesische Konkurrenten nicht nur als Importeure haben, sondern auch tatsächlich als Hersteller im heimischen, sozusagen im heimischen Binnenmarkt, und das ist die EU ja noch, soweit ich weiß, Stand heute, ist es ja eh noch ein gemeinsamer Binnenmarkt. Also das ist definitiv ein entscheidender Moment momentan. Was passiert da und wie geht es jetzt auch weiter? Ganz überraschend übrigens auch noch eine Meldung, die ich gesehen habe. Die chinesische Regierung selbst hat ihre eigenen Autobauer gerade aufgefordert, die Suche nach Produktionsstandorten erstmal vorerst auf Eis zu legen, damit die ja noch stattfindenden Verhandlungen mit der EU jetzt hier nicht großartig beeinflusst werden und dass man da sozusagen versucht, noch das Beste rauszuholen und nicht schon mit der Keule droht, ja, unsere Hersteller kommen jetzt mit eigenen Werken nach Europa. Und das ist eben die entscheidende Frage. Werfen solche Strafzölle jetzt die europäischen Hersteller im Wettrennen mit China noch weiter zurück? Und also ist das für dich, wie siehst du das, ist das für dich eher ja eine Art kurzsichtiger Protektionismus, der da stattfindet?
Ja, es ist eine gute Frage, ne? Weil es ist wirklich einfach zu komplex, um es einfach irgendwie in irgendwie aller Kürze irgendwie abzuhandeln. Ich habe es ja auch schon mal besprochen in der Folge, in der ich ja allein auf weiter Flur hier im Podcast war, habe ich ja die News zumindest ja mal besprochen. Und natürlich ist es jetzt so, ich glaube, wir müssen uns ja darüber im Klaren werden, und das ist das, was wir die letzten Monate, Wochen und Monate immer viel besprochen haben. Die chinesischen OEMs, die sind jetzt einfach nur mal da, um im globalen Spiel mitzumischen. Mhm. Ob uns das jetzt gefällt oder nicht, und ob uns gefällt, dass die irgendwie zum Teil stark staatlich subventioniert sind oder nicht, klar. Aber sie sind jetzt irgendwie da, um in diesem globalen Spiel mitzuspielen. In einem globalen Spiel, von dem man sagen muss, dass wir wahrscheinlich jetzt weltweit betrachtet nicht unbedingt noch einen riesengroßen Bedarf an noch viel mehr Autoherstellern haben, die noch mehr Autos bauen. Ja, das ist ja, du hast ja das Thema Überkapazitäten schon angesprochen. Das heißt, kommt es da irgendwo dann am Ende auch zu einem gewissen Survival of the Fittest Unternehmen? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, und das ist natürlich so ein bisschen die Frage, die du schon gesagt hast. Womöglich lösen diese Strafzölle jetzt ein Problem und machen ein anderes auf. Und machst du die Strafzölle nicht, hast du Problem A, aber B nicht. Ja, und Deswegen, ich meine ja, die sind jetzt einfach, die chinesischen Hersteller sind da, um in einem globalen Spiel mitzumischen mit den, mit den Regeln, die in einem globalen Spiel gelten. Die hebeln sie zum Teil außer Kraft, dann versucht man gegenzuwirken. Aber ich meine ganz ehrlich, ich meine, wir haben ja auch überall, also wir, ne, also deutsche Hersteller, europäische Hersteller, westliche Hersteller, produzieren ja auch schließlich nach dem Prinzip irgendwie local for local und dieses Prinzip der, wie heißt es schön, Glokalisierung, also natürlich immer lokale Produktionsstandorte mit lokalen Zuliefererbeziehungen, die zum Teil natürlich Fahrzeuge dann jeweils für den lokalen Markt, aber auch für den Weltmarkt fertigen und so weiter, ganz, ganz stark irgendwie die diversifizierte und versprengte Produktionsnetzwerke. Und das wird wahrscheinlich eine Strategie sein, die chinesische OEMs unabhängig von Strafzöllen ohnehin auch fahren werden. Die werden ja auf dieselben Ideen kommen, wie sie im Produktionsnetz irgendwo organisieren. Ne?
Ja, das Interessante dabei ist ja auch, wenn man sich die Frage stellt, warum geht es überhaupt um Strafzölle, warum sprechen wir überhaupt darüber, ist ja das Ansinnen der EU, die heimische Industrie stärker da auch zu schützen vor übersubventionierten chinesischen Automobilen, vor allem natürlich Elektroautos. Aber das Interessante ist dabei, fast die gesamte Autoindustrie läuft gerade Sturm gegen diese Maßnahmen. Nicht nur, und das ist der Grund, den ich vorhin genannt habe, weil natürlich auch viele Autos aus China von deutschen Herstellern oder europäischen Herstellern, wenn man es mal ein bisschen allgemeiner hält, eben auch nach Europa importiert werden. Das ist natürlich ein Grund, aber eben auf der anderen Seite auch, weil man natürlich in engen Verflechtungen mit den chinesischen Herstellern und auch der chinesischen Regierung steckt. Und wenn man ist in vielen Joint Ventures in China unterwegs und profitiert natürlich auch von einem Technologietransfer, der ist ja nun mittlerweile, und da muss man vielleicht auch mit einem Vorteil aufräumen, ja nicht mehr einseitig, dass man sozusagen sagt, die Chinesen profitieren jetzt, oder was man auch gerne ja so ein bisschen klischeehaft sagt, kopieren gerne von den Deutschen, sondern nein, es ist natürlich auch umgekehrt so, dass die deutschen Hersteller sehr stark von den Chinesen profitieren. Man denke nur an Volkswagen, die jetzt auch eine umfangreiche Kooperation mit Xiaopeng vereinbart haben und da auch sozusagen den China Speed aufnehmen wollen. Da haben wir im Podcast auch schon drüber gesprochen. Und natürlich, was man auch sagen muss, der Freihandel oder der Handel mit China oder der Absatz in China, du hast es gesagt, der geht zurück im Reich der Mitte. Aber da ist man natürlich, es ist immer noch der wichtigste Automarkt, auch für die deutschen Hersteller. Und wenn man da jetzt sieht, dass es jetzt zu solchen protektionistischen Maßnahmen der EU kommt, dann ist natürlich für viele jetzt so ein bisschen das P in den Augen. Also die Ampel da auf Rot gesetzt und gesagt, na, das können wir so nicht machen, das ist nicht die richtige Maßnahme, so, die man jetzt ansetzen soll. Also das kann für viele nicht der Weg sein. Auch Bundeskanzler Scholz hat natürlich versucht, darauf einzuwirken. Deutschland hat ja dagegen gestimmt, Einführung von solchen Tarifen. Und man muss an der Stelle eben auch sagen und auch fragen, ist das, was China macht, also die Subvention ihrer eigenen Hersteller, wirklich so ein, ja, ich sag mal, kurzfristiges Kampfmittel, um irgendwie die eigene Industrie auch in den Weltmärkten zu platzieren? Und da muss man ja eigentlich auch so ein bisschen abschwächen, wenn man weiß, dass die chinesische Regierung oder ja China als solches ja eigentlich in all diesen neuen Technologiefeldern schon einen Langfristplan, einen Masterplan aufgesetzt hat, schon vor vielen Jahren, man kann schon sagen vor vielen Jahrzehnten, wenn es ums Thema Elektrifizierung geht auf der einen Seite oder zum Beispiel auch beim Thema autonomes Fahren. Da gibt es einfach langfristige Pläne, die aufgesetzt wurden. Es wurde viel reguliert oder sehr stark reguliert, auch auf dem Binnenmarkt. Es gibt Anreizsysteme wie Kaufprämien oder Menschen, die ein E-Kennzeichen, also für Elektroautos haben wollen, werden da auch deutlich bevorzugt, was die Wartezeiten anbelangt. Das sind so kleine Maßnahmen oder wichtige Maßnahmen, die natürlich auch dazu führen, dass der Markt da auch, dass es da auch ein Anreizsystem eben auch gibt, auf Elektromobilität umzustellen oder die Infrastruktur eben auch so umzustellen oder zu modernisieren, dass sie für die autonome Mobilität zum Beispiel geeignet ist. Also das ist eben so ein bisschen auch einschränkend dazu sagen, dass es eben nicht nur irgendwelche Kurzfristsubventionen sind, die jetzt künstlich die Hersteller irgendwie in den Markt drücken, sondern dass es schon ein schrittweiser, intelligenter Plan ist, der dahinter steckt. Über die Art und Weise, und die kann man natürlich immer diskutieren, und wir müssen jetzt an der Stelle auch nicht über die Maßnahmen Chinas grundsätzlich politischer Natur irgendwie hier diskutieren, da das haben andere an vielen Stellen schon getan. Aber das wird wahrscheinlich keinen langfristigen Sinn machen, jetzt das Ganze nur über protektionistische Maßnahmen selber sozusagen zu forcieren und diesen Wettlauf mit China so auf diese Art und Weise zu gewinnen. Also das ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz.
Ja, sehe ich genauso. Also vor allem, und das ist ja auch häufig immer wieder gesagt worden, man muss schon auch den Anspruch formulieren, diesen Wettlauf auch einfach mit guten Produkten, besseren Produkten, ebenfalls irgendwo konkurrenzfähigen Preisen im besten Fall auch gewinnen zu können. Ne? Mhm. Also ich sehe es so wie du. Es ist, wie gesagt, ich glaube, das ist so ein bisschen einfach, die Branche steht vor einer Herausforderung auf dem chinesischen Markt und durch chinesische Player, durch chinesische OEMs. Du kannst jetzt zu einer Maßnahme kommen und schaffst dir an anderer Stelle ein Problem, oder du machst die Maßnahme nicht und hast dann das Problem A und aber B nicht. Also irgendeine Herausforderung wird es im Bezug auf diese Konkurrenzsituation mit China geben, und ich glaube, der muss man begegnen.
Die Frage dabei, ob
das der richtige Weg ist, das darüber darf man diskutieren, ja.
Die Frage ist natürlich dabei auch, wie tritt man als europäischer Binnenmarkt oder als europäische Instanz auch auf? Wie stark tritt man auch auf, wenn man jetzt schon wieder darüber diskutiert, die Flottenziele, die Klimaziele da schon wieder aufzuweichen, wieder über das Verbrennerverbot zu diskutieren, es immer weiter in die Zukunft zu schieben, weil es jetzt Partikularinteressen gibt, die sagen, ja, aber wir müssen doch gucken, dass wir die heimische Industrie schützen und dann wieder auf den Verbrenner zu setzen. Also das ist halt eben auch die Frage, auch im Vergleich eben zu einem internationalen Riesenplayer wie China, der einen solchen Masterplan eben hat und den auch konsequent durchbringt oder konsequent auch verfolgt, haben wir auf der anderen Seite eben Europa, Europa als Gebilde, da natürlich, wo natürlich viel Diskussion über den richtigen Weg, Technologieoffenheit, all diese Stichworte, die da fallen, natürlich immer wieder auch wieder ins Hintertreffen geraten. Das ist natürlich auch ein Merkmal einer pluralistischen Demokratie, dass man immer wieder über den Weg diskutiert und auch reflektieren muss, ganz klar. Und das ist auch was uns unterscheidet vom chinesischen Markt oder vom chinesischen Staat als solches, was ich auch ehrlich gesagt gut finde, dass man immer wieder reflektiert und schaut, ist es der richtige Weg? Aber in diesem Fall, für mich auf jeden Fall, braucht es eben einen ganzheitlichen Plan, den man auch wirklich mal konsequent verfolgt und vielleicht Nuancen vielleicht anpasst, wenn man merkt, dass es an der einen oder anderen Stelle nicht funktioniert. Aber die Grundausrichtung, und da haben ja nun viele Hersteller jetzt auch in den letzten Jahren ihr Commitment gezeigt, viele Industrieunternehmen ihr Commitment gezeigt, den muss man jetzt mit Nachdruck verfolgen und einen Plan für die Verkehrswende auch wirklich konsequent verfolgen. Also da sehe ich jetzt schon wieder, dass man sich da wieder ein paar Jahre im Wettlauf um diese neue Mobilität, und dazu gehört auch die Elektromobilität natürlich, sich wieder um ein paar Jahre zurückverfolgt. Und das es kann nicht der richtige Weg sein.
Ja, ich sehe es wie du. Ich habe ja an anderer Stelle zur Elektromobilität auch schon mal versucht, ein bisschen plakativ auf den Punkt zu bringen. Während andere über das Wie diskutieren, diskutieren wir noch über das Ob. Und das ist halt, dann wird es halt schwer. Und da werden auch am Ende, wird da auch Protektionismus nicht helfen, wenn man, wie du sagst, im Endeffekt dann, selbst wenn man sich kurzfristige Hilfe erhofft, aber innerhalb dieser kurzfristigen Phase dann aber auch trotzdem nicht irgendwo on track kommt und trotzdem nicht irgendwo einen Plan hat, den man verfolgt, dann hat's auch irgendwo alles nicht geholfen, ja. Also sich Zeit erkaufen, aber diese Zeit dann nicht nutzen, und da irgendwie habe ich das Gefühl, da tendiert man aber hin, dann hätte man sich das auch sparen können. So.
Mhm. Dann sind wir gespannt, was die EU sozusagen diese Woche nun final entscheidet und was das natürlich auch für Konsequenzen hat. Das werden wir die nächsten Wochen verfolgen. Pascal, ich danke dir an dieser Stelle für den Austausch zum Thema Elektromobilität. Gerne. Und dass du dir die Mühe gemacht hast, da mal wirklich auch Licht ins Dunkel zu bringen, was die Zahlen anbelangt. Da wird ja auch gerne mal mit gefühlten Wahrheiten gearbeitet. Von daher ist sowas auch immer ganz gut nochmal zu machen. Und ja, liebe Zuhörer, wenn Sie mitdiskutieren wollen, können Sie das natürlich immer gerne machen bei LinkedIn. Wir werden die Folge natürlich diese Woche auch noch posten. Und dann freuen wir uns auf Ihre Meinung zum Thema, wie entwickelt sich jetzt das Thema Elektromobilität in Europa. Ja, Pascal, dann bleibt mir an der Stelle nur zu sagen, danke dir, und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.